Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Jule, wir haben uns tatsächlich auf der Interdive letzten Jahres das erste Mal richtig kennengelernt. Wir haben miteinander gequatscht. Es ging darum, wir haben uns eigentlich über alles und über die Tauchszenen und über Hai-Schutz und über alles irgendwie unterhalten. Wir haben gemeinsam über so ein paar Menschen geredet. Ich möchte nicht Lester nennen, das ist nämlich nicht richtig. Wir haben uns aber ausgetauscht, wie wir zu gewissen Punkten in der Szene stehen. Wir sind auch über weiße alte Männer gekommen, weil es so mein Thema ist. Wir haben auch über die Position von Frauen im Tauchsport gesprochen und welche Problematiken da so sind. Heute bist du in einer ganz speziellen Funktion bei mir im Podcast als Gast und ich freue mich, dass wir das so spontan machen und dass ich mache das jetzt selber, dass ich die Erste bin, mit der ihr sprecht.
Ja.
Aber bevor ich das jetzt alles vorwegnehme und irgendwas vergesse, stell dich doch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz vor, wer du bist, was du so machst, was dein Hintergrund ist und woher man dich jetzt aktuell hätte kennen können bis jetzt.
Ah, okay. Spannend. Also erstmal schön, dass ich da sein darf. Mein voller Name ist Juliane Höfler, aber so nennt mich wirklich niemand. Also alle sagen Jule und ist auch gut so. Dann weiß ich, dass ich keinen Mist gebaut habe. Ich bin Vorstandsvorsitzende von Shark Project Germany e.V., also sprich der deutsche eingetragene Verein. Und daher könnte man mich auch ganz gut kennen. So. Um deine Frage zu beantworten, wer bin ich? Also ursprünglich komme ich aus dem Bankenwesen, total wild. Bin 20 Jahre lang bei der Deutschen Bank gewesen als Finanzberaterin und habe dann aber relativ zügig festgestellt, dass das doch etwas einseitig ist und ich einfach mehr machen will, vor allen Dingen, weil ich so unfassbar gerne reise. Ich bin 2017 das erste Mal reisen gewesen und so richtig, richtig reisen, ne? So monatelang nicht mehr nach Hause kommen so. Und war da auch das erste Mal in Australien und war das erste Mal tauchen, also noch gar nicht so lange her.
Krass.
Und ja, tatsächlich. Und habe dann relativ zügig meinen Tauchschein gemacht im Sinne des Tauchlehrers inzwischen. Ganz klassischer Weg. Einmal alles bitte und habe meinen kompletten Plan meiner Tauchreise damals geändert meiner Reise. Ich wollte nur ein bisschen durch die Gegend tingeln und wandern gehen und alles angucken und habe meinen kompletten Plan über den Haufen geworfen und war dann nur noch tauchen während meiner Weltreise. Total verrückt, also wirklich von der ersten Sekunde addicted. Und dann war für mich sehr, sehr zügig klar, A, ich muss meinen Job wechseln und B, ich muss was tun, weil ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, auch 2017 schon, dass da einiges im Argen ist. So, und das war der Ursprung des ganzen Dilemmas und habe dann angefangen, mich bei verschiedenen NGOs zu bewerben. Also ich habe mich bei Sea Shepherd beworben, bei Lama W, bei Safe, und bei Shark Project. Und irgendwie haben alle hier geschrien und schwuppdiwupp war ich in diesem NGO-Game, was ja dann kurz danach dazu geführt hat, dass ich sogar beruflich das alles so weit geändert habe, dass ich zum WWF gegangen bin. So, also wirklich wild. Wer sein Leben ändern will, sollte anfangen zu reisen.
Es ist eine Horizonterweiterung. Wenn man es genau nimmt mit Reisen, erweiterst du den Horizont und du siehst andere Sachen und du kriegst einfach mal so einen anderen Blickwinkel auf gewisse Dinge.
Ja.
Und auch, finde ich immer so, wir sind schon sehr privilegiert hier in Deutschland.
Absolut. Ja, das, ich glaube, mein absolutes Schlüsselerlebnis war in Belize, als ich in Belize so ungefähr knietief im Dreck stand, also so wirklich in ganz viel Müll und Plastik. Und ich bin dann ja auch mal so krass neugierig und bin dann da zu so einer Tür gegangen von einem armen Anwohner, der gar nicht wusste, was ich da tue, und klopfte und sagte, zum Teufel, was ist hier los? Und er so, also ist für uns ganz praktisch mit dem Müll, weil wenn wir so viel Hochwasser haben, dann kommen wir besser über die Mangroven rüber und außen gibt es eh keine Müllabfuhr. Ich so, okay, das ist eine interessante Erklärung für den unfassbaren Gestank. Also, und das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, wo ich wusste, hier läuft was schief. Und seitdem bin ich krass engagiert halt in verschiedensten NGOs und bin dann 2000 21 bei Shark Project reingerutscht. Damals ja noch in ganz anderer Konstellation. Habe dann auch Shark Project International eine ganze Weile lang als Vizevorstand geleitet. Und ja, und bin dann letztes Jahr da, warte mal, dieses Jahr, 2025, bin ich da raus, genau. Und genau, und jetzt dann weiterhin aber für Deutschland natürlich Vorstand gewesen. Das war ich ja die ganze Zeit. Das war auch nie anders. Genau, und jetzt haben wir uns da weiter rausgebrochen aus International.
Ich habe eine Frage. Wir hatten ja gerade gesprochen, WWF hast du gearbeitet. Mhm. Du kommst aber eigentlich aus der Finanzbranche. Hat das Shark Project steht letztendlich oder generell NGOs im Bereich Haischutz stehen ja für was. Hat das für dich einen Vorteil gehabt, gewisse Sachen anders zu verstehen? Oder hat das irgendwie deine Arbeit ja im Positiven beeinflusst, dass du einfach da sehr viel Wissen und Kompetenzen und Skills mitnehmen konntest aus dem Bereich? Und da war es einfach so, du bist ja ein sehr offener Mensch, du hast ja, du kannst Sachen sehr schnell wahrnehmen, du kannst sie sehr schnell im Kopf verknüpfen. Wie war das ein Vorteil für dich? Oder sagst du, ja, nee, eigentlich nicht so?
Das ist eine super interessante Frage und ich würde die auf jeden Fall mit einem Ja beantworten. Und weil, das wird mir immer wieder vorgeworfen, ich gucke immer aus der Finanzbrille, immer. Ich kann gar nicht anders. Ich schaue mir an, wo sind Ressourcen knapp, was wird benötigt, was wird die nächsten 5 Jahre passieren. Weil wenn du Banker bist, und ich bin ja Investmentbanker gewesen und auch in der Finanzierung stark, aber so das Investmentbanking war zum Schluss, also die letzten 7, 8 Jahre so mein Steckenpferd. Und da habe ich für mich halt festgestellt, dass dieser Blick auf die nächsten 12 Monate, 3 Jahre, 5 Jahre, das ist das, was ein Investmentbanker anguckt, also weil er halt die Entscheidung darauf trifft. Das hat mir immer sehr stark geholfen bei der ganzen Betrachtung der Umweltsituation, weil ich halt nicht darüber nachdenke, wie sieht die Welt in 150 Jahren aus, wie das viele WissenschaftlerInnen tun, sondern für mich ist immer die Perspektive etwas kürzer und ich schaue mir halt sehr klar an, welche Vor- und Nachteile hat das für wen und welche Konsequenzen wird das haben. Also so mache ich auch meine eigenen Entscheidungen, wenn ich in mein eigenes Depot schaue. Ne? Und wenn ich da halt eine Investmententscheidung treffe, dann immer auf diesem Horizont basierend und immer auf dem Bedarf. Und ich glaube schon, dass das einen ganz, ganz großen Vorteil hat in meiner NGO-Welt, weil ich halt sehr sachlich Entscheidungen treffe, sehr stark darauf achte, was kostet etwas und wo wird uns das hinführen. Und dadurch kann ich auch relativ zügig verstehen, wie die Situation unter Wasser dazu führt, dass wir Menschen mit Verlaub am Arsch sind. So, und das haben ja bisher viele einfach noch nicht verstanden. Sie denken also, alles, was ich nicht sehen kann, gibt es nicht. Also es ist so ein bisschen dieses Prinzip, ich verschließe meine Augen und was ich nicht sehe, tut mir nicht weh. Das ist aber nicht der Fall, sondern im Gegenteil ist das ja gerade unter Wasser enorm relevant, was da passiert für uns Menschen. Und ich glaube, dass wir heutzutage Menschen nur noch erreichen, wenn sie verstehen, was das für Konsequenzen für sie selber hat. Ne? So, ob nun America first oder wo immer first, momentan denkt jeder irgendwie noch an sein eigenes Wohl. Und das habe ich verstanden. Und deshalb ist es für mich auch klar, dass ich Naturschutz ausschließlich über den Weg des Menschen betreiben kann. Weil wenn der Mensch versteht, dass er hier große Nachteile hat, dann wird er auch plötzlich aktiver, weil er Angst um sein eigenes Wohl hat.
Du solltest Präsidentin werden. Ich würde dich nach der Aussage würde ich dich direkt wählen, aber das hätte ich auch schon vorher getan.
Oh.
So, jetzt warst du ja relativ, also du tatst noch nicht lange. Du warst jetzt zügigst, bist du in eine sehr, sehr, sehr wichtige Position bei Shark Project reingekommen und nun kam es dazu und zwar habt ihr ein Statement verfasst und zwar muss man verstehen, für die Leute, die das nicht wissen, es gibt Shark Project International und es gibt Shark Project Germany. Und in Germany warst du tätig, wenn ich das
so. Sowohl als auch, genau. Also ich war bei International knapp 2 Jahre mit oder 3 Jahre sogar mit im Vorstand und war dann für, ich glaube, 1,5 Jahre oder sowas, weiß ich nicht mehr, also nagel mich nicht drauf fest, Vizevorständin für International. Das lag daran, dass wir versucht haben, die 3 Länder, Österreich, Schweiz und Deutschland, zusammenzuführen. Und der Präsident damals, sag ich mal, nicht allzu viel Zeit und Engagement Engagement gezeigt hat, um das voranzubringen. Und wir wollten gerne zusammen wachsen. Und deshalb habe ich diese Doppelrolle erfüllt. Ich habe sowohl den Vorstand Deutschland gehabt, als auch die Vizevorstand für International. So, und dann kam es dazu, dass die wuchsen gut zusammen, die drei Länder. Allerdings gab es dann die Diskussion, ob wir die Strategie ändern sollen, sprich ob eventuell die Länder komplett zusammengefasst werden sollen und die Länder als eigene Einheit abgeschafft werden sollen. So, und das war für den deutschen Verein insofern schwierig, als dass du musst ja als Verein, wenn du halt gemeinnützig tätig bist, musst du ja nachweisen können, dass deine Spenden auch gemeinnützig eingesetzt werden. Das ist in der Schweiz aber gar nicht so einfach, beziehungsweise dafür musst du erstmal den Schweizer Verein erstmal so umdrehen, ne? Weil International läuft in der Schweiz. Und da haben wir gesagt, also nicht wir, sondern die Mitgliederversammlung, sie möchten einfach den deutschen Verein nicht einfach auflösen, sondern würden das ganz gerne Stück für Stück erstmal sukzessive angehen, weil ohne eine gute Lösung wüssten dann die Spender ja gar nicht, wie sie ihr Geld investieren können, weil dann halt auch zum einen keine Spendenbescheinigung kommt und so weiter und so fort. Also es ist eine ganz, ganz schwierige rechtliche Situation gewesen und wir haben die Mitgliederversammlung gefragt, wie sie das sieht und sie hat halt damals gesagt, wir würden schon ganz gerne als deutscher Verein weiter bestehen bleiben möchte und halt den anderen Weg gehen möchte und das ist ja auch vollkommen fair.
Das heißt, es gibt einen härteren, engeren, größeren Kern, einen internen Kern, MitgliederInnen, mit die sich jetzt quasi entschieden haben, zu sagen, okay, wir bleiben unserem Weg treu und jetzt habt ihr natürlich die Aufgabe, euch neu zu definieren. Mhm. Und das tut ihr jetzt quasi, weil es gab eine Pressemitteilung, die ich zugespielt bekommen habe, weshalb wir ja auch jetzt miteinander sprechen. Ja. Und die würde ich jetzt hier an dieser Stelle mal vorlesen.
Gerne.
Wir Shark Project Germany e.V. treten ab sofort unter dem neuen Namen Shark Voice auf. Mit dieser Veränderung beginnt ein neues Kapitel für unser engagiertes, ehrenamtliches Team in Deutschland, das sich mit Leidenschaft und unermüdlicher Überzeugung für den Schutz der Haie und der Meere einsetzt. Mitte des Jahres haben sich Shark Project International und Shark Project Germany e.V. nach einer langen und erfolgreichen Zusammenarbeit einvernehmlich getrennt. Unterschiedliche strategische Ausrichtungen und Zielsetzungen führten zu dem Entschluss, künftig unabhängig voneinander zu agieren. Beide Seiten sind davon überzeugt, dass so die jeweiligen Stärken besser zur Geltung kommen und der Schutz der Haie insgesamt noch wirksamer gefördert werden kann. Shark Voice steht für Kontinuität und Aufbruch zugleich. Seit über 20 Jahren bleiben wir unseren Werten treu. Transparenz, Engagement und Kompetenz bilden das Fundament unseres Handelns. Als rein ehrenamtlicher, getragener Verein stellen wir sicher, dass jede Spende direkt dem Haischutz zugutekommt. Unsere ehrenamtlichen Mitglieder bringen hohe Fachkompetenz, unermüdliches Durchhaltevermögen und ein familiäres Miteinander ein, um die faszinierende Welt der Haie zu bewahren. Gleichzeitig beginnt für uns eine neue Ära. Durch eine breit angelegte Aufklärungs- und Bildungsarbeit, wissenschaftliche Kooperation und gezielte Öffentlichkeitsarbeit wollen wir das Bewusstsein für die Bedrohung der Haie und Meere noch gezielter verschärfen und gesellschaftliches Umdenken bewirken. Wir geben den Haien eine Stimme, denn wir sind mehr als ein Projekt. Shark Voice. More than a project.
Ich glaube, was halt relevant ist, ist einfach, dass die Mitglieder das entschieden haben. Das ist wichtig zu sagen. Und das ist gar nicht so eine kleine Gruppe. Wir sind hier 137 Mitglieder, ne? Das sind sehr, sehr viele Menschen. Und die Entscheidung wurde von über 20% getragen, ne? Also das ist viel. Weil einen deutschen Verein, wenn du da 10% Beteiligung hast bei Mitgliederversammlung, ist das meistens Norm. Und bei uns war wirklich ein sehr, sehr großes Aufkommen, ne? Weil die Menschen waren schon angefasst, ne? von der Änderung. Die wollten sich daran beteiligen. Also wir sind viele.
Viele ist immer gut. Und es sind auch viele Stimmen, die sich dann auch für den Haischutz einsetzen. Und wie geht's jetzt mit euch vielen weiter?
Ja, ich versuche es mal zusammenzufassen. Das Gute ist, dass ich ja inzwischen auch Projektmanagerin bin, seit jetzt 5 Jahren. Ich bin ja Unternehmensberaterin beruflich für nachhaltiges Wirtschaften. Und dementsprechend fällt es mir inzwischen leicht, dieses Chaos irgendwie zu regieren im Sinne des Managens. Weil wir machen momentan alles gleichzeitig. Also, was tun wir? Wir haben zu Anfang erstmal überlegt, was wollen wir denn überhaupt machen, damit wir die Haie effektiv schützen können. Das war gar nicht so leicht, weil dafür musst du dich erstmal hinsetzen und überlegen, A, was gibt es schon und B, was können wir und C, was wollen wir. Und so, das heißt, du machst so einen kompletten Prozess von Visionen, Missionen, Ziele und Maßnahmen. Also gehst dir wirklich sehr detailliert, machst du dir Gedanken und wir haben damals mit, also, ich glaube, was waren wir, 5, 6 Menschen uns zusammengesetzt, plus halt Freunde und Bekannte, die das Ganze beruflich machen und haben uns intensiv Gedanken gemacht, wo wollen wir hin? Und haben dann festgestellt, dass wir vor allem die Menschen dazu bewegen wollen, zu verstehen, warum es für sie relevant ist, dass unsere Meere intakt sind und dass die Haipopulation, die wir unter Wasser haben, enorm wichtig sind. So, das war die wichtigste Erkenntnis. Und wir haben auch verstanden, dass wir dafür laut sein müssen im Sinne eines diplomatisch vehementen lauten Tons, ne, dass die Menschen uns also gut hören können. So, und da war der Name dann wirklich relativ zügig gefunden, weil wir wollen uns gerne umbenennen. Wir möchten gerne, dass klar wird, dass wir mit Shark Project International nichts zu tun haben. Das ist ein eigenständiger Verein, die machen ihr Ding. Und wir wollten uns umbenennen und das haben wir getan. Letzte Woche hat nämlich die Mitgliederversammlung entschieden, dass wir jetzt Shark Voice heißen. Und Shark Voice ist ein richtig, richtig cooler, starker Name, mit dem wir zum Ausdruck bringen wollen, dass wir die Stimme der Haie sind und dass man uns überall hört, aber auch sieht. Und mein persönlicher Favorite an diesem Namen ist, dass ja die Haie vor allen Dingen so speziell und cool sind, weil die halt ihre 7 Sinne haben. Ne? Und diese Sinne sind so sensationell begeistern. Das ist mein Highlight. Das sind meine Superhelden der Welt. Und das wollen wir damit zum Ausdruck bringen, dass man hier sieht, hey, wir haben einen dieser Sinne, den der Hai so quasi nicht nach außen bringen kann. Wir sind quasi die große Übersetzung. Wir sind die Stimme der Haie, die nach außen gehen kann und all das Tolle mitteilen darf. Aber natürlich auch das, was für ihn Gefahr ist. So, und das ist der Auftrag und den werden wir erfüllen.
Jetzt hast du gerade eingangs gesagt, dass ihr quasi überlegen musstet, okay, was wollen wir, Mission, was haben wir für eine Vision? Das heißt, ihr seid ja immer wieder auf Messen gewesen. Das sind auch alles Projekte und Dinge, die ihr weiterhin tun wollt.
Auf jeden Fall. Also wir werden definitiv weiterhin in der Bildung sehr, sehr stark sein und in der Aufklärungsarbeit. Da gehören Messen natürlich dazu, weil da treffen wir am meisten Menschen. Ne? So, das heißt, sobald wir irgendwo auftreten, sei es nun auf einer Ocean Film Tour oder auf der Interdive, wo wir uns ja auch getroffen haben, oder auf der Boot oder auch in den vielen, vielen Unis und Schulen. Das ist ein großer Bestandteil, den wir definitiv mit den vielen, vielen freiwilligen HelferInnen weitermachen werden, ganz klar. Weil damit erreichen wir ganz viele Menschen, die noch nie davon gehört haben, warum der Hai unter Druck ist und warum, also der Hai, du weißt, was ich meine, die vielen, vielen hunderte, tausende Arten, also hunderte Arten und tausende Haie, die da jeden Tag nicht zu Wort kommen dürfen. Und da stehen wir dann für und wollen erstmal aufklären, damit die Menschen wissen, warum ist das relevant und was für einen Stress haben die. So, das ist der eine Part. Der andere Part ist aber natürlich auch, dass wir weiterhin, oder was heißt weiterhin, dass wir vor allen Dingen gezielt inzwischen dann WissenschaftlerInnen weltweit unterstützen wollen mit Stipendien, mit Zusammenarbeiten, weil vor allen Dingen die Meeresbiologen werden ganz, ganz wenig finanziell unterstützt. Und das ist etwas, was wir ändern wollen. Wir wollen ganz gezielt Gelder nutzen, um WissenschaftlerInnen weltweit beim PhD zum Beispiel zu unterstützen und deren Arbeiten dort finanziell, aber auch inhaltlich und auch mit lauter Stimme nach vorne zu bringen. Das ist der zweite Teil und wir haben letzte Woche eine große Kooperation mit SCAR, das ist SCAR, mit SCAR geschlossen, mit einer alten Bekannten, die Sarah Andronetti. Und mit der werden wir weiterhin dann auch zusammenarbeiten in Südafrika, wo wir verschiedenste wissenschaftliche Projekte von ihr A mit begleiten und B natürlich auch ihre Aufklärungsarbeit, die sie mit Shark Wise zusammen umsetzt, dass wir das fördern und dass wir so viele Menschen wie möglich da in die Aktivität bringen und dort die direkte Kooperation fördern. Genau, das sind jetzt so kleine Beispiele. Aber wir haben noch ganz, ganz viele andere coole Sachen im Petto. Aber das sind so die Highlights, die wir schon direkt quasi in der Tasche haben und schon loslaufen können damit.
Was sind dann so, wenn ihr so unterwegs seid auf den Messen und gerade so bei der Ocean Film Tour? Da sind ja viele Leute, die finden das Meer ganz cool. Das sind Surfer-Menschen irgendwie, die so einen gewissen Vibe haben. Es sind nicht immer nur Tauchende oder wenige Tauchende vor Ort, habe ich immer das Gefühl. Die haben vielleicht schon mal für geschnuppert, aber so richtig Vollbluttauchende sind es nicht. Was haben denn die Menschen immer so für Fragen zu dem Thema Hai, wenn man ihnen sagt, ja, guck mal, die Haie, die haben ein Problem. Wie fassen die das auf? Checken die das dann relativ schnell oder kommen da auch eher so, ich will nicht doofe Fragen sagen, weil es gibt keine doofen Fragen, es gibt einfach nur doofe Antworten, aber so Fragen, wo wir und du und ich denken, so, das ist eine Frage für dich, so, das ist doch eigentlich logisch, wenn man nachdenkt. Hast du da so ein paar Beispiele zufälligerweise für mich?
Ganz viele. Also erstmal, ich liebe deine Fragen, die sind sensationell. Eine ganz typische Frage, die eigentlich immer kommt, ist, Haie, die sind doch super gefährlich, vor denen habe ich Angst. Also eigentlich ist es gar keine Frage, sondern eine ganz klare Ablehnung und Abneigung, weil immer noch, und das ist total verrückt nach so langer Zeit, das Bild in den Köpfen ist, der gefährliche, böse Hai, der mich gleich fressen wird. Und das ist ja, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, weil irgendwie, keine Ahnung, 4 bis 10 Tauchunfällen oder Haiunfällen pro Jahr ist es echt lächerlich, ne? Wo du denkst so, puh, wo kommt diese Angst nur her? Und wir wissen es alle, dass das danke der Medien einfach inzwischen ja immer noch nicht raus aus den Köpfen ist. Also recht bekloppt. Das ist aber etwas, wo wir immer wieder drauf eingehen und dann halt sagen, ja, ich verstehe deine Angst. Ich hätte auch Angst, wenn ich mitten in der Serengeti stehen würde und da steht da so ein riesengroßes Raubtier vor mir und will mich fressen. Und was ich war tatsächlich in der Serengeti und was ganz spannend war, dass man mehr Angst haben sollte vor Hippos.
Sind richtig böse. Also bei dir,
das sind richtig fiese Viecher, also, und die können ganz schön schnell werden, wenn die wollen, und die beißen auch ganz schön heftig zu. Und das Interessante ist, und das sehe ich im Meer genauso, man sollte doch eher Angst haben vor diesen fiesen, bösen Quallen, die einen da umbringen wollen, anstatt vor, ja, oh ja, genau, ne, so. Also es gibt so viele fiese Viecher unter Wasser, die du nicht mal siehst. Ich war mal in der Adria tauchen und da bin ich tatsächlich in so ein Quallenmeer geraten. Oh, ich hatte Verbrennung, das kannst du dir nicht vorstellen, im ganzen Gesicht. Ich hatte 5 Tage Fieber und da war nicht ein Hai und da hat mich nichts gebissen. So, also die Gefahr lauert nicht vom Hai, ne, ausgehend. Also es ist ein bisschen witzig, ja. Und das erklären wir dann gerne.
Das ist leider wirklich das Problem. Also letztendlich dieser Film Jaws war einfach ein riesen Problem für uns.
Ja.
Ich habe das in dem Podcast irgendwann schon mal erwähnt, dass damals eine Wissenschaftlerin mit ihrem Mann, die haben mit Haien geforscht, damals dem Regisseur geholfen haben, den Film so authentisch wie möglich zu machen, was das Hai-Ding anging. Weil sie es cool fanden. Und dann haben sie gemerkt, fuck, wir haben ja richtig Scheiße gebaut und haben gefühlt bis dato versucht, das wieder gut zu machen und wettzumachen. Es hat aber nicht funktioniert. Die sind durch die Medien, durch Amerika wirklich von Television Show zu Television Morning Show zu Morning Show gewandert und haben versucht, das wieder aufzugeben. Nein, wir haben das so dargestellt, weil die Haie so sind, aber die sind total lieb und es war keine Chance. Und da wurden ja 10 Milliarden gefühlt Haie rausgerissen. Und wo wir jetzt gerade sind, nächstes Thema, wo wir um Haie sind oder raus, also Haie, die rausgefischt werden, sind wir eigentlich direkt auf die Malediven. Da habe ich letzte Woche eine Episode zu gemacht, wo ich mir mal so meine Sprache, mal so meine Emotionen mal so von der Seele gesprochen habe. Wie siehst du denn so als Jule, als Privatjule, so die Situation Malediven? Meinst du, man hat die Chance, das mal irgendwann zu kippen durch? Es gab ja super viele Petitionen, die man unterschreiben hätte können. Auf der Interdive haben wir sehr viel Stimmen gesammelt jetzt dieses Jahr. Immer wieder, wenn Bühnentermine abgesagt worden sind oder Leute nicht erschienen sind für ihr Interview, habe ich immer mich auf die Bühne gestellt und habe einfach den QR-Code anschmeißen lassen und gesagt, hier Leute, ihr sitzt hier, wartet gerade, trinkt und esst gerade. Bitte füllt es aus, schickt es in alle möglichen WhatsApp-Gruppen. Gebracht hat's nicht, es ist Anfang November freigegeben worden. Was glaubst du aus deiner Sicht mit all der Erfahrung, die du jetzt hast in diesem Bereich, Haischutz, NGOs, Naturschutz, dass man das kippen kann? Oder sagst du, das ist so lange gegessen, bis der Präsident quasi nicht mehr der Präsident ist, sondern eben jemand anderes gewählt wird?
Ich glaube, dass die größte Macht liegt beim Touristen selbst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du die Regierenden da richtig unter Druck setzt und sagst, okay, ich komme nicht mehr, mein Freund, weil das passt mir gar nicht, dann hast du da auch wirklich eine reelle Chance. Das Problem ist, dass die Menschen abwägen müssen zwischen ihrem ich will aber einen schönen Urlaub haben und ihrem ich bin bewusst, was ich tue und ich trage Verantwortung mit meiner Entscheidung, wo ich hinreise. Also es gibt Länder, da reise ich ganz, ganz bewusst nicht hin und einfach, weil ich mit der Politik oder auch mit den Menschenrechten zum Teil gar nicht, überhaupt nicht einverstanden bin und dann reise ich da ganz, ganz bewusst nicht hin, auch wenn ich es unglaublich gerne sehen würde. Einfach, weil ich da die Verantwortung trage und mein eigenes Bedürfnis da nicht höher setze. Und ich glaube, dass wir als Touristen, und jetzt spricht wirklich die Jule, ne, die unfassbar gerne reist, dass wir als Touristen ganz, ganz viel Macht haben. Und das sieht man ja auch in Ägypten. Also in Ägypten ist das ganz klar, dass die, also witzigerweise, ich weiß nicht, du weißt es ganz sicher, du bist ja permanent, aber in Ägypten ist es ja auch so, dass jetzt die Hotels anfangen, wieder die Riffe aufzubauen, weil sie so kaputt getaucht sind und so durch El Niño und auch durch die ganze Klimaerwärmung so stark kaputt gegangen sind, dass die Touristen sagen, ich komme nicht mehr. So, und das ist doch verrückt. Also es ist total und verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Die Welt ist etwas verrückt in der Wahrnehmung. Die Reichen wollen immer exklusivere Orte. Die nicht so Reichen wollen mindestens genauso ein gutes Niveau, zwar halt dann in deren Preisklasse. Und die anderen haben halt Pech gehabt. Und das ist für mich eine ganz, ganz schwierige Wahrnehmung, die ich reise ja auch sehr gerne und viel in Afrika, die ich da immer wieder wahrnehme und verstehe, dass diese Tore, die wir bauen und diese Mauern, die wir aufziehen, und ich sage jetzt ganz gezielt wir, weil ich meine damit diese privilegierten Länder, die es immer noch so gut haben, wir ziehen diese Mauern hoch, um das zu schützen, was wir geschützt haben wollen, weil wir es sehen wollen und nutzen wollen. Und wenn wir diese Natur noch sehen wollen und nutzen wollen, gerade in den Malediven, die ja immer noch mehr oder weniger intakt ist, wenn man nicht gerade ganz viele Sandburgen darüber schmeißt, weil man ja größere Inseln braucht.
Oder Flughäfen,
damit wir ja noch mehr Hotels bauen können und so. Wenn wir also das Wunderschöne, was es da zum Teil noch gibt, sehen wollen, dann müssen wir auch Verantwortung übernehmen und uns auch so verantwortungsbewusst verhalten, dass das überhaupt noch da ist, wenn wir es denn sehen wollen. Und ich glaube, dieser Aspekt, und das war das, was ich ursprünglich gesagt habe, ist der ganz entscheidende. Wir müssen aus der Ego-Brille gucken, um den Menschen klarzumachen, dass Naturschutz nicht dafür da ist, die Natur zu schützen, sondern Naturschutz ist inzwischen dafür da, dass die Menschen genau auf sich, für sich handeln und dann damit was machen können. Und das ist meiner Meinung nach inzwischen die einzige Sprache, die überhaupt noch verstanden wird, weil altruistisch halt handelt hier schon kaum noch jemand. Das sehen wir ja überall auf der Welt. Sondern die meisten sind wirklich egoistisch unterwegs und sagen, ich will aber schön reisen. Ja, gut. Wo willst du denn heute noch hinreisen? Wo ist es denn noch schön? Wo haben wir dann noch nicht die gesamte Natur zerstört?
Auf den Kanaren ist jetzt tatsächlich ein Punkt. Es gibt auf Teneriffa einen Ort, der nannte sich oder nimmt sich immer noch El Puertito, das kleine Häfchen. Und da gab es Schildkröten, unendlich viele Schildkröten. Ja. Und jetzt fangen die an, da wirklich irgendwelche High-End-Resorts hinzubauen. Und es ist so ein bisschen der letzte Ort im Süden von Teneriffa, der nicht voll gepflastert ist mit irgendwelchen großen Hochhäusern. Ich weiß, auf Gran Canaria ist nämlich ein Ort, da ist es so, dass man nur zwei Etagen hochbauen darf, und weil dann einfach sonst die Natur nicht mehr so schön ist. Ja. Aber wenn du auf Teneriffa bist, da gerade so Las Americas, Los Cristianos, wenn du Bilder siehst, wie es früher aussah, Jule, Katastrophe, und jetzt hast du da eine Anlage neben der anderen, Hochburgen. Und ich denke so, das ist doch nicht schön, wenn ich auf der einen Seite bin, dann sehe ich ja nur andere Hotels und gucke da auf den Pool und sehe aber gar nicht das schöne Meer. Und es ist einfach, klar, Leute wollen touristisch, wollen reisen, aber es gibt so viele Angebote. Und dann sind die Hotels teilweise so runtergerockt und hässlich und alt, und die werden nicht gepflegt, weil man nur Geld machen möchte, und baut dann lieber ein neues, schönes, neues Hotel, anstatt das alte irgendwie in Stand zu halten. Ich würde abreißen. Ich würde alles abreißen und klein und neu bauen. Aber auch das kostet wieder Geld. Abreißen kostet auch Geld. Ne? Also das ist halt, wo ich denke so, aber die Leute wollen halt Urlaub machen, und im Notfall nehmen sie sich halt den günstigen Urlaub. Und das ist jetzt zum Beispiel die Problematik auf dem Balearen, dass Leute dort zwar sehr, sehr viele Touristen, also es gibt so viele Touristen, die Hotels sind voll, es gibt kaum noch Betten, aber die Restaurants sind leer, weil sich die Leute Urlaub zwar noch leisten wollen, aber dann sagen, dann mache ich keine Aktivität mehr, ich gehe nicht ins Restaurant, weil es alles mir nicht leisten kann, sondern sich dann eher so McDonald's-mäßig, im Spanien, ne, eher so supermarktmäßig versorgen. Und dann überlege ich, okay, die Leute fahren vielleicht noch auf die Malediven, gehen aber nicht tauchen. Und in dem Moment, wo sie ja nicht mehr tauchen sind, sehen sie auch nicht, dass die Riffe kaputt gehen, sehen vielleicht auch nicht, was da so los ist, welche Problematiken es überall gibt. Mhm. Und vielleicht vergessen genau auch die Leute, ah ja, da war ja was, wir haben ja eigentlich was zu schützen, weißt du, ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also Shark Voice wird sich mit einem großen, großen Bereich um den Tourismus kümmern. Wir werden das auf jeden Fall als eins der Hauptfaktoren mit angehen, weil Tourismus etwas ist, wo du mit positiven Aspekten rangehen kannst, aber mit kleiner Aufklärung viel erreichst. Also wir sehen hier einen riesengroßen Impact. Und das ist, glaube ich, genau der Aspekt, den du gerade angesprochen hast. Die Menschen sind orientierungslos, weil du nicht mehr weißt, was noch richtig ist. Und diese Verbotskultur, die jetzt eine ganze Zeit lang aufkam, die ist halt nicht der richtige Weg. Es geht nicht darum, nie wieder zu fliegen. Es geht auch nicht darum, nie wieder Fisch zu essen. Es geht auch nicht darum, alles zu verbieten. Es geht darum, ein Maß zu finden, wo wir innerhalb der planetaren Grenzen uns bewegen können, wo wir rücksichtsvoll auf die Natur und auf das Gesamt und um die Gesamtumgebung damit umgehen können, damit wir einfach erhalten können, was noch da ist und im Zweifel auch der Zeit eine Chance geben, die Natur und die Umwelt sich so zu recovern, also so wieder sich herzustellen, dass das wieder funktioniert. Und darum geht's. Es geht um kleine Veränderungen, die Großes bewirken. Und das ist ja auch die Philosophie meiner Unternehmensberatung, by the way. Das geht ja wirklich nur um Kleinigkeiten. Und es zum Beispiel kann ich mir angucken, welches Hotel ist ein Eco-Hotel, also welches ist ökologisch korrekt oder welches achtet darauf, welche Waste-Politik dahinter ist. Wie gehen die mit Solarenergie um? Also nutzen die zum Beispiel PV-Anlagen oder was machen die mit, keine Ahnung, mit Plastik? Ne? So, dass ich einen Blick darauf habe, wie gut ist mein Hotel da aufgestellt oder wie gut ist die Policy des Landes? Also muss ich wirklich in ein Land, wo es ganz normal ist, Haie abzuschlachten? Oder ist es irgendwie nicht okay? Ne? So, und da kann man doch drauf achten. Es sind wirklich Kleinigkeiten, wo man einfach mal genauer hinguckt. Und brauche ich wirklich im Urlaub dreimal am Tag die riesengroße Essplatte oder reicht es vielleicht ein bisschen weniger? So, und dieses Maß, darum geht es und sich damit einmal auseinanderzusetzen. Und dann sind die Entscheidungen relativ zügig getroffen, ohne dass wir viel verzichten müssen.
Das ist, glaube ich, der Punkt, dass immer Leute glauben, dass sie sehr verzichten müssen. Es gab ja eine Zeit lang so dieses Fly-Shame. So, ich fliege, oh mein Gott, ich darf eigentlich nicht. Und man hat sich gar nicht mehr getraut zu sagen, dass man irgendwo hinfliegt. Ne? Ja. Das ist ja ein großes Thema gewesen. Shark Voice ist ja ehrenamtlich. Generell, NGOs sind ja immer sehr viel Ehrenamt. Wie habt ihr das Gefühl, oder anders, die Frage muss ich anders stellen, ist es schwer, heutzutage noch ehrenamtlich Leute zu finden, die Bock haben, auch auf Ehrenamt zu arbeiten, obwohl eben das Ansprechen der Leute und das Aufklären der Leute sehr schwer ist, weil man eben merkt, sie sind sehr ich-bezogen, sehr in ihrer Welt und wollen vielleicht nicht unbedingt auf was verzichten. Und weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Also es ist tatsächlich in Wellenbewegung und auch in verschiedenen Altersgruppen zu sondieren. Tatsächlich war während Corona ein Riesenhype. Also da haben wir super viel Zulauf bekommen, weil die Leute Zeit hatten. B, haben sie gemerkt, oh verdammte Axt, diese Welt ist, glaube ich, ganz schön kaputt. Und sie wollten halt wirken. Ne? Das war ja auch noch zu der Zeit, wo man noch sagen durfte, dass man nachhaltig möchte. So, und heutzutage ist man ja schon also völlig out, ne? So wie jetzt immer noch. Und das Thema ist doch schon durch, oder?
Wirklich
so, jetzt? Der Trend Nachhaltigkeit ist total tot. Also im Gegenteil, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, da könnte ich dir jetzt aus meinem ganzen Finanz-Background ja schon einiges erzählen, es ist wirklich absolut total tot. Und das ist auch bei den Menschen tatsächlich der Fall. Und das merken wir halt auch, weil zum einen gehen die Spenden nicht nur bei uns, sondern auch bei ganz, ganz vielen anderen NGOs total zurück. Das liegt einfach daran, dass die Menschen gar nicht mehr das Bewusstsein haben, dass Spenden in irgendeiner Form relevant sein können oder dass sie halt denken, ach naja, also Nachhaltigkeit, das brauchen wir ja jetzt nicht mehr, ne? So, ist ja eh alles verloren.
Ist das? Ich habe auch manchmal das Gefühl, naja, jetzt ist auch egal. Also klingt total doof, weil du denkst so, dann siehst du dann, also es fängt ja an mit, keine Ahnung, Trump, dann hast du da drüben Putin, dann hast du, also das sind ja so viele Dinge, dass ich denke so, ja, also gut, dass ich keine Kinder habe, weil ich wüsste gar nicht, ob die das alles nochmal leben dürfen. Und dann denke ich mir so, na, wenn das jetzt, und dann hast du hier das Wetter, was von A nach B springt, also mal hast du 20 Grad, am nächsten Tag hast du, keine Ahnung, minus 5, wo du denkst, okay, also das kann ja, es ist ja nicht mehr das Wetter, wie wir das mal hatten. Und dann denke ich mir so, also ich glaube, der Kipppunkt ist erreicht mit dem Wetter, 1,5 Grad, haben wir verloren. Wir schaffen vielleicht noch 2 Grad Klimaerwärmung, dass wir das irgendwie einhalten. Das Pariser Abkommen ist ja komplett gescheitert. Das sind so viele Punkte, wo ich denke, so, boah, ich glaube, das wird schwer. Ich fühle das total. Deswegen weiß, also
aber das ist ein typisch Mensch. Ne? Wir sind immer sehr kurzsichtig. Wir lieben schlechte Nachrichten, auch wenn wir sie eigentlich hassen. Und wir lieben es, in Weltuntergangsszenarien zu denken. Ne? So, also ehrlicherweise wird die Welt, also dieser Planet, ne? Planet Erde, wird einmal kurz husten, dann wird er die Menschheit einmal kurz abgeschüttelt haben. Und dann macht die Welt, also die Erde, macht dann einfach weiter. Ne? Also,
wir sind noch nicht mehr Teil davon.
Ja, genau, schade, ne? So blöd gelaufen. So, Wenn wir gerne noch weiter ein Teil davon sein wollen, dann buddeln wir uns entweder tief in der Erde ein und bauen irgendwas wie andere Länder oder Dubai oder so. Die bauen sich dann einfach unter die Erde und existieren dann halt ohne Sonne. Und das ist ja, technisch ist das alles längst möglich. Ne? Klar geht das. Die Frage ist, ist das wünschenswert oder lebenswert? Weiß ich nicht so genau. Der Großteil der Menschheit wird das dann nicht überleben. Aber die Reichen haben dann irgendwie so ein Glashaus, in dem sie dann sitzen. Toi, 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 ich drücke alle Daumen. Ich möchte bitte bei der Infektion, die sich dann irgendwann ausbreitet, nicht dabei sein. Also der Welt ist das vollkommen egal. Weißt du, was ich meine? Aber die wird sich auch schon wieder erholen. Das dauert dann nicht lange. Also,
nur anders halt wahrscheinlich.
Nur anders, genau. Und sicherlich gibt es einige Arten dann nicht. Dann gibt es halt wieder andere Arten. Also da wird sich schon irgendwas entwickeln. Die Frage ist doch eher, möchte der Mensch gerne noch ein wenig lebenswert auf diesem Planeten agieren. So, und wir sind gerade an einem sehr interessanten Kipppunkt, wenn man sich das jetzt mal aus geopolitischer und aus wirtschaftlicher Lage anguckt. Es gibt entweder die Variante, laufen ja gerade in einen, ich nenne es jetzt nicht Kalten Krieg, aber wir sind ja mitten in einem Handelskrieg rund um Ressource, rund um wer hat welche Zugänge, welche Lieferketten, das ist ja schon mittendrin. Wir sind ja schon mittendrin im Krieg. Oder ist es so, dass quasi dieser europäische Gedanke sich durchschlägt, der ja auch in Kanada zum Beispiel sehr stark agiert, dass wir versuchen, ein Miteinander aufzubauen und mit ja vielen Regeln, aber auch ja viel Datentransparenz und insgesamt auch viel Klarheit versuchen, für alle zu sorgen. Das ist ja das, was Europa versucht durchzusetzen. So, und das wird vermeintlich als schwach wahrgenommen, weil die anderen mit ihren Säbeln die rasseln und versuchen irgendwie da die ganze Zeit mit Drohungen und mit Restriktionen zu agieren, um halt klarzumachen, wir sind die Großen, wir sind die Starken. Und die Frage ist doch jetzt, was setzt sich durch? Und oder kann auch beides nebeneinander koexistieren. So, und da wird die Zukunft quasi Geschichte schreiben und das beweisen. Ich persönlich glaube, dass die meiner Meinung nach nicht erstrebenswerte Variante des Ressourcenknappheitskrieges sich durchsetzen kann. Einfach deshalb, weil da einfach Menschen an der Macht sitzen, die das bevorzugen und damit besser zurechtkommen. Ne? Und dann glauben, sie sind dann der Held. Das ist aber meine Denke und das muss auch nicht richtig sein. Ich für mich habe entschieden, dass ich daran glaube, dass die Erde einen guten Weg für sich finden wird, um die Katastrophe Mensch zu überleben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir noch ein paar schöne Jahre haben können. Ich glaube aber auch, dass wir hier in unseren Gefilden alles aber uns nicht beschweren dürfen, weil wir haben Essen, wir haben Trinken, trinkbares Leitungswasser, ich bitte dich. In welchem Land geht das noch? Wir haben fast alle ein Dach über dem Kopf und wir sind insgesamt recht gut gebildet. Und wenn wir jetzt mal wirklich, wirklich ehrlich zu uns sind, dann wissen wir, am Großteil der Welt ist das weit weg von der Realität. Und unsere Luxusfragen, die wir uns hier stellen, in welchen Urlaub wir fahren können, wenn das wirklich die Probleme sind, ne, dann die Probleme habe ich gern.
Du hast gerade erwähnt, dass man so ein bisschen gucken muss, was sich durchsetzt. Eher so eine Gemeinschaft und wir haben ein gemeinsames Ziel oder eben dieser Ego-Weg, hey, es geht um die Knappheit von Ressourcen und wer gewinnt den Kampf? Meine Frage ist, es bei NGOs, wenn es immer so viele verschiedene gibt, nicht irgendwie genauso? der Kampf um die Spenden der Leute, die eben sagen, ich gebe Geld, weil ja nicht jeder Mensch, der spenden möchte, gibt ja jeder NGO Geld. Und dadurch entscheidet derjenige sich ja irgendwann aufgrund von, keine Ahnung, gewissen Kampagnen, Werbung, vielleicht auch eben aufgrund von Messeauftritten, wohin ich mein Geld gebe, wenn er dann bereit ist, Geld zu geben.
Ja.
Ist das ein Problem, dass es so viele verschiedene gibt? Oder sagst du, hey, es ist eigentlich gut, je mehr verschiedene NGOs es gibt, je mehr Aufmerksamkeit wird gemacht. Wo das Geld dann hingeht, ist letztendlich egal, weil es geht ja dann hoffentlich in den Schutz rein. Oder ist es tatsächlich ein Problem, weil du ja sagst, oder ne, generell, im Statement, dass ihr schon gezielt mit dem Geld transparent dort was machen wollt, wo es ankommt?
Ich sehe das als absolut überhaupt gar kein Problem an. Das hängt aber sehr stark damit zusammen, dass ich mich mit Markenbildung und mit diesen Themen sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Am Ende ist das ja ein Wettbewerb, den du meinst, ne? Also stehen diese NGOs in einem Wettbewerb? Die Antwort ist ja, ganz klar. Die Frage ist, was macht man da draus? Und ich für mich habe Shark Voice und auch vorher Shark Project immer so gehandhabt, dass wir immer geschaut haben, was ist mit dem zu uns zur Verfügung stehenden Budget möglich und hat am meisten Impact, womit können wir am meisten erreichen. Wenn wir mehr Geld zur Verfügung haben, können wir andere Dinge bewegen, aber die sind dann nicht zwingend besser oder richtiger. Sie haben nur einen anderen Impact im Sinne von, manchmal können wir einfach mehr Projekte unterstützen, manchmal können wir mehrere Projekte unterstützen. Also im Sinne von, manchmal hast du mehr Geld für ein Projekt und manchmal hast du ganz viele kleine Projekte, so als Beispiel. Oder aber auch unsere Aufklärungsarbeit, das ist ja auch kostspielig, ne? Du musst Unterlagen herstellen, du musst ja auch darüber aufmerksam machen und so weiter. Allerdings haben wir immer versucht, das so klein wie möglich im Budget zu halten, weil uns einfach wichtiger ist, dass Heilschutz halt direkt stattfindet, anstatt indirekt. Ich glaube, dass es kein Kampf um Spenden ist, sondern es ist eher so ein gegenseitiges Unterstützen, wenn man im richtigen Netzwerk ist. Und ich weiß, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Menschen dahin spenden, wo sie sich wohlfühlen und wo sie der Meinung sind, dass sie dieses richtige Mindset treffen und die richtigen Menschen. Und wir haben 137 Mitglieder und die brennen für dieses Thema. 137 Menschen, die fast täglich sich damit auseinandersetzen, darüber reden, aufklären, in ihren Reisen komplett spontan kurzen Vortrag halten. Also so. Und du merkst einfach diese tiefe Leidenschaft zur Natur, die tiefe Leidenschaft auch zum Tauchen und auch zu den Haien. Und das springt über. Und das begeistert die Menschen und sie sind weniger begeistert, wenn sie eine coole Website sehen und dann hoffen, dass da irgendwer irgendwas Cooles macht, anstatt dass du jemandem begegnest, der dir mit leuchtenden Augen erzählt, was er getan hat und was er gesehen hat und wie faszinierend das ist, wenn so ein Fuchshai an dir vorbeizischt und die so, boah, und bist dann noch voll dabei und dein Gegenüber denkt, okay, krass, da muss ich helfen, weil die machen richtig tolle Sachen. Und das ist es, glaube ich, was mehr wert ist, aber es ist kein Spendenkampf, sondern es ist am Ende ein Miteinander, weil also spätestens bei der Interdive oder auch bei der Boot, weiß ich jetzt schon, werde ich wieder abends ein Bier mit Sea Shepherd trinken und wir sitzen dann alle zusammen wieder und quatschen und dann sind da auch Leute von Elas Motion und dann ist Lukas Müller da und dann ist Iris Ziegler da und wir sitzen alle zusammen und trinken was, weil am Ende gehören wir alle zusammen und haben das gleiche Ziel und darum geht's.
Wenn du jetzt drüber nachdenkst, ihr habt euch jetzt neu gefunden, seid euch am neu definieren, es gibt einen neuen Namen, es gibt ein neues Logo, was ist natürlich auch ganz wichtig, um euch einfach zu präsentieren. Was sind denn jetzt so für die nächsten 1, 2, 3 Jahre so generell, wenn du so wirklich Ziele nennen kannst, so Ziele, Projekte, die ihr so wirklich aktiv angehen wollt? Du hattest vorhin schon gesagt, die Unterstützung von Studentinnen im biologischen, also Meeresbiologinnen, so, Meeresbiologinnen, weil ich weiß, da ist immer sehr, sehr wenig Geld. Was habt ihr noch so für Projekte? Du sagst, ihr habt, denke ich, so ganz, ganz viel, ihr wollt in die Richtung gehen. Was können wir so von euch erwarten die nächsten Jahre?
Also ich sagte ja schon, dass wir den Bereich Tourismus auf jeden Fall angehen wollen. Wir werden, also wir haben das früher ja gerne gemacht mit Shark Weeks. Das werden wir weitermachen. Allerdings ist das Konzept eher so, dass wir weniger auf den Booten sind, sondern vielmehr die Resorts und die Safari-Boote aufklären wollen, also sprich die Belegschaft, und dann halt einen viel größeren Radius haben, weil wir möchten gerne erreichen, dass gerade die Belegschaft weiß, warum Haischutz so wichtig ist, und dass die dann den Touristen vor Ort mit ihrem Local-Wissen, was sie ja haben, etwas erklären können, und dass sie dann auch direkt die Menschen dort in unserem, nicht in unserem Namen, sondern mit unserer Unterstützung aufklären können. Weil wichtig ist, dass erstmal die Locals wissen, warum ist es überhaupt wichtig, Haie zu schützen, um das dann den Touristen zu erklären. Das heißt, wir haben viel, viel größeren Impact, wenn wir diesen Weg gehen. So, und das ist ein großer Strang, den wir machen wollen, sowohl bei den Resorts als auch bei den Booten selber. Ein zweiter Strang, wo wir gerade noch im Aufbau sind, das finde ich aber total interessant. Wir wollen auch die Institute, sowas wie Geomar oder andere Universitäten zusammenbringen und uns das Ganze kombinieren mit Technologie. Das bedeutet, dass wir halt uns anschauen können, welche Startups gibt es, die zum Beispiel im Satellitenbereich unterwegs sind. Da habe ich auch sehr, sehr spannende Kontakte, weil ich ja wirtschaftlich da sehr stark unterwegs bin, dass wir uns anschauen, wer kann zum Beispiel Satellitentechnik nutzen und wie können wir damit arbeiten. Wie können wir aber auch zum Beispiel Unterwasserauswertungen viel cleverer mit KI zusammenbringen, damit wir einfach schneller mit hoher Technologie etwas zusammenbringen. Und da, das werden wir niemals alleine schaffen, kommen wieder Allianzen zustande, die wir dann aktivieren können und halt die anderen, vielen, vielen anderen NGOs dazu nutzen können, um gemeinsam stark zu sein. Und darum geht's.
Klingt super. Das heißt, wenn man euch jetzt unterstützen wollen würde, ne? Also genau, wenn man euch unterstützen wollen würde, was muss ich als Zuhörerin jetzt tun, dass ich euch irgendwie unterstütze? Wo kann ich mich über euch schlau machen? Wo kann ich vielleicht auch das neue Logo schon sehen? Gibt es denn schon eine Webseite? Es ist ja jetzt gerade, das ist ja das Spannende, jetzt gerade alles im Umbruch. Also ihr seid ja wirklich jetzt gerade in der Neugründung, so kann man das, oder Umgründung, wie nennt man das? Weil ihr seid ja, ihr gründet ja nicht neu, sondern ihr habt ja eine Namensänderung. Das bedingt ja wieder unglaublich viel Arbeit.
Ja, wir müssen zum Register. Das Register muss umgeschrieben werden. Das Registeramt wird da auf jeden Fall noch Nachfragen haben. Ja, das ist natürlich sehr viel Arbeit. Und mein Job ist es ja, diesen ganzen Background quasi zu erledigen. Das mache ich ja mit Jasmin und Claudia zusammen. Das sind ja, also wir sind ja zu dritt im Vorstand. Ich bin ja Gott sei Dank nicht alleine. Und wir drei, wir sorgen für all diese ganzen regulatorischen Hintergründe, ne? Damit unsere Menschen, also unsere ganzen Freiwilligen, dann halt auch den Freiraum haben, alles Weitere nach vorne zu bringen. So, das ist mein Job. Also ich habe mit der Front eigentlich nichts zu tun. Ne? So, das ist schon mal ganz gut. Also, dass das so aufgeteilt ist, weil dadurch ja auch die Menschen, die da vorne arbeiten, sich auch damit nicht so doll belasten müssen. Also, deine Frage war, wie kommt man an uns ran? Momentan muss man Geduld üben, weil du bist ja so schnell. Wir haben ja die Entscheidung des Logos seit exakt gestern. So, und du bist also wirklich, wirklich, also dichter dran kann man nicht sein. Wir hatten die Entscheidung zu dem Namen, haben wir seit dem, ich glaube, 11. oder 12., also auch da bist du richtig, richtig schnell. So, das weiß ja noch niemand. Und von daher muss man noch 4 bis 6 Wochen Geduld haben. Wir planen Ende des Jahres mit der sharkvoice.org an den Start zu gehen. Das heißt, dass wir dann schon die Webseite online haben. Wir planen auch, dass man dann direkt dort auch spenden kann. Aber man kann natürlich immer über die aktuell bestehende noch sharkproject.org Team-Webseite gehen. Da findet man zumindest spätestens meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Darüber kann man uns erreichen und da melden wir uns auch. Und wir haben tatsächlich jetzt auch noch Mitgliederzuwanderung. Wir haben neue Aktive, die bei uns dabei sind. Wir haben immer noch ganz, ganz viele ganz tolle SpenderInnen, die uns treu sind und uns sehr, sehr stark unterstützen, obwohl wir keinen Internetauftritt haben seit einem halben Jahr, obwohl wir quasi nicht zu finden sind. Das finde ich so geil, weil die mich über LinkedIn anschreiben, die die ganzen Menschen, die 137 Mitglieder sind ganz, ganz krass aktiv draußen und teilen das jedem, den sie kennen, mit und sagen, ja, warte nochmal ab, Ende des Jahres ist alles wieder gut, auch wenn du uns gerade nicht siehst, aber wir sind da und wir sind weiterhin aktiv, weil wir lassen uns nicht abhalten von nichts und niemanden, wir betreiben Highshots und das finde ich so genial, es ist echt cool, weil wir haben das ganze Jahr durchgerockt, wir haben richtig, richtig viele Aktionen gemacht, wir haben in vielen Schulen und in vielen Bildungsstätten gewirkt und wir waren sogar so gut, da bin ich besonders stolz drauf, wir haben 50.000 Euro dieses Jahr in Projekte weltweit gesteckt, das ist mehr als die Hälfte unseres Jahresbudgets gewesen dieses Jahr und das trotz allem, ne? Also auch das war noch möglich und ja, wir geben hier nicht ein Stück, nicht ein Zentimeter geben wir nach, sondern sind voll an der Front und den ganzen anderen organisatorischen Klimbim, den machen wir irgendwie im Hintergrund, damit er nicht stört.
Klingt alles, ich finde es total super. Ich finde es super, dass du, also ich kann mir das nur vorstellen, dass wie viel Druck da gerade ist, ein Firma tun hat, was da hinten dran hängt, die Mitglieder da natürlich nicht auffindbar im Internet zu sein, was ja natürlich eine Katastrophe ist. Aber deswegen hier an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr werdet von mir nochmal erinnert, spätestens im Jahresrückblick, wenn ich mit dem Ben darüber spreche, will ich euch daran nochmal erinnern, dass ihr jetzt die Seite besuchen könnt. Dann ist der Plan, dass wir die Webseite mal ganz kurz crashen. Keine Ahnung, ob wir es schaffen. Juliane, meine Abschlussfrage an dich. Wenn du dir jetzt einen Wunsch hättest an die Tauchen-to-go-Community oder eben an die Leute da draußen, die vielleicht nicht aktiv hören, aber immer wieder so hören, also ne, generell, was würdest du wünschen, wenn es um Thema Haischutz geht?
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass jeder sich einfach nur ein ganz kleines bisschen mehr Mühe geben würde, diese Welt für einen lebenswerten Ort zu erhalten. Ich würde mir wünschen, dass, und da geht es mir gar nicht so sehr um den Haischutz selbst, weil das ist ein klares Resultat daraus. Wenn wir alle nur ein bisschen verzichten würden auf das, was wir ständig uns durchkonsumieren, wovon wir auch nicht glücklicher werden und das auch eigentlich schon längst wissen. Wenn wir ein bisschen davon reduzieren, dann haben wir automatisch auch schon Haischutz betrieben, weil wir nämlich ein bisschen weniger gekauft haben von dem, was wir nicht brauchen und ein bisschen weniger aufgegessen oder weggeworfen haben von dem, was wir eigentlich schon längst nicht mehr essen konnten, weil wir einfach ein bisschen weniger ausnutzen, was es gibt und ein bisschen mehr darauf achten, was wir erhalten wollen. Das würde mir reichen. Nur ein bisschen.
Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfieber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!